Abendgottesdienst haben wir bis inklusiv den 10. Richtig. Und danach ist Pause bis September, bis, oh, ihr müsst mal im Blättchen gucken. Der 4. September ist dann wieder unser erster Gottesdienst abends. Morgens findet es nach wie vor statt. Bitte kommt morgen, aber abends nicht, weil die Gemeinde unterwegs ist und es ist dann schwer, genügend Musiker, Diakone und sogar Prediger zu finden. Also, nur bis inklusiv den 10. und dann ist Pause mit Abendgottesdienst und auch mit Bibelstunde für diejenigen, die zur Bibelstunde kommen. Aber ihr seid herzlich eingeladen, vormittags sind wir da. Wir sind in 2. Mose und Kapitel 20. Jörg hatte letzte Woche Kapitel 19 zu Ende gemacht. In Kapitel 20 geht es, wie wir ja alle wissen, um die 10 Verbote Gottes. Du sollst nicht. Denke, die 10 Gebote sind schwer genug für uns als Menschen, ohne dass sie verdreht werden bzw. missbraucht werden. Und das ist so, dass es nicht selten ist, dass die Gebote falsch, ich würde nicht unbedingt sagen, falsch ausgelegt, aber falsch angewandt werden. Es kann sogar sein, dass wir sie in unser eigenen Leben falsch anwenden. Dass wir nicht unbedingt verstehen, wozu sie gegeben worden sind. Und weil es so ist, beschäftigt sich Paulus da ziemlich intensiv damit an seinen Brief an die Römer und auch an Galater. Es gibt ja so viele religiöse Menschen auf dieser Welt. Und der religiöse Mensch will ja immer gut sein. Er bemüht sich, anständig zu sein und ordentlich zu leben. Unsere Eltern und Großeltern sagen uns, ich bin schon immer ein guter Mensch gewesen. Ich habe den Armen gegeben. Meinen Nachbarn bin ich auch immer freundlich gegenüber gewesen. Ich habe nie Böses über jemand anders geredet. Ich bin ein guter Mensch. Der Mensch schätzt sich da nicht richtig ein. Paulus ist da eine ganz andere Meinung über uns. Und ich meine, dass wenn er das sagt, dass er das durch den Heiligen Geist inspiriert sagt. Und er sagt, es gibt nicht einer, der gut ist, auch keiner, kein Mensch. Das Volk Israel hat es aber anscheinend nicht begriffen. Sie sind aus Ägypten erlöst worden. Sie sind 3 Monate unterwegs in der Wüste und sind von Gott verwöhnt worden. Mit Mana von Himmel, mit leckeren Wachteln. Kentucky Chicken in der Wüste. Aber ihnen schmeckt es nicht, ihnen gefällt es nicht, sie murren. Und sie sind so aufsässig, dass sie sogar Mose, den Propheten Gottes, steinigen, gerne steinigen würden. Mose sagt es selber, wenn sie konnten, hätten sie mich schon längst gesteinigt. So wütend sind sie. Aber nach 3 Monate Spaziergang sind die am Sinai, am Berg Horeb. Und hier bleiben sie 11 Monate lang. Und innerhalb dieser Zeit wird Gott ihnen alle zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, seine Ordnung zu halten. Gott wird Mose begegnen und wird mit Gott sprechen. Und in der Zeit, wo das ganze Volk vor diesen Berg steht und ihr Prophet, ihr Führer Mose auf dem Berge mit ihrem Gott ist, werden sie, wie die Hindus, ein goldenes Kalb anbeten. Nur, weil er nicht schnell genug zurückkommt. Dieses Volk aber sagt, als Gott mit ihnen einen Bund schließen will, und das lesen wir in Kapitel 19, lesen ab Vers 4, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, sagt Gott zu seinem Volk durch Mose, und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Sie sind jetzt hier bei Gott am Berg Horeb. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr meinen Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und als das Volk antwortete einmütig und sprach, alles, wie viel mag das sein? Alles. Das ist eine ganze Menge, das ist alles. Alles bedeutet, wir werden nichts auslassen. In allen Dingen werden wir. Heftig, oder? Wenn man sieht, wo sie herkommen und was sie getrieben haben in den letzten Tagen. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir nicht nur hören, sondern wir wollen es tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und so weiter. Auf diese Weise wird dieses Bund geschlossen, obwohl Gott ganz genau weiß, dass seine Kinder ihm nicht gehorchen werden und dass sie über Hunderte von Jahren, ja, man kann sagen schon über Tausende von Jahren in Ungehorsam gegen ihn rebellieren werden, wird Gott sein Bund mit den Menschen halten. Denn Gott hält sein Wort. Gott hat sich sein Wort unterordnet. Er hat sich seine Verheißungen gefügt. Und weil er sich sein Wort unterworfen hat, das wird uns gesagt in Psalm 138, du hast dein Wort über deinen Namen gestellt. Deswegen ist Gott so zuverlässig. Gott kann nicht anders als sein Wort halten. Wenn er das nicht tut, hört er sofort auf, Gott zu sein. Gott bleibt sein Wort treu und Gott lässt sein Volk nie im Stich. Und wenn sie durch schwere Zeiten gehen wegen ihrer Rebellion und ihr Bund immer wieder mit ihm brechen, tagtäglich und es immer wieder erneuern, wird Gott ihnen treu bleiben. Und weil es so ist, wird das Volk leichtsinnig. Das Volk überschätzt sich, so wie wir uns überschätzen. Ich weiß nicht, wie viele von euch seid in einer Situation gewesen, wo ihr in Lebensgefahr wart. Ich für mich ein paar Mal. Oder in Situationen, wo ich mich fürchterlich hätte blamieren können. Und hat Gott um Gnade gefleht. Lass es nicht zu, dass andere es mitkriegen. Lass es nicht zu, dass andere es wissen. Oder in der Krankheit, wo ich gedacht habe, ja, der Tod steht vor der Tür, du könntest sterben. Und ich tue innerlich Buße und sage, Herr, nie wieder, nie in meinem Leben, aus Angst heraus. Ich bleibe dir treu. Du kannst dich auf mein Wort verlassen. Und was passiert? 2, 3 Wochen später habe ich das ganz vergessen und bin wieder da, wo ich hergekommen bin. So sind wir Menschen, aber wir begreifen es ganz schwer. Und interessanterweise, gleich beim ersten Mord spricht Gott mit Kain. Er spricht ganz deutlich mit ihm, spricht ihn ins Gewissen. Gott hat gesprochen vom Anfang und er hat den Menschen ins Gewissen gesprochen, vom Anfang an. Die Gebote waren nicht da, wie wir sie hier jetzt lesen werden in Kapitel 20. Und wir werden uns unheimlich viel Zeit dazu nehmen. Wir werden Woche für Woche ein Gebot machen. Vielleicht mal zwei, aber nicht mehr. Aber vom Anfang an, bevor die Gebote so niedergeschrieben wurden, so krass wie hier in Kapitel 10, die Gebote heißen die 10 Worte Gottes, wortwörtlich, die wörtliche Übersetzung sind die 10 Worte Gottes. Gott spricht da ganz klar, aber er hat zuvor gesprochen, den Menschen ins Gewissen, er hat das Gesetz in sein Herz geschrieben und der Mensch wusste schon immer, was gut und böse war. Sonst hätte er sich nie versteckt, oder? Ist nicht logisch. Aber es wird ja schlimmer. Da steigert sich das Ganze. Nun haben die Eltern gesündigt und gleich die zweite Generation, sie werden zu Mörder. Und in diese Situation, noch bevor Kain sündigt, spricht Gott mit Kain und sagt ihn, Kapitel 4 von 1. Mose, der Herr spricht, wie gesagt, schon immer. Wenn ich zurückschaue, ich kann bis in meine Kindheit zurückschauen und sehen, wo Gott mit mir gesprochen hat, schon als Kind. Beispiel werden wir noch sehen, aber erst einmal die Situation mit Kain. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Er sieht Kains Herz, er weiß ganz genau, da ist irgendwas Unreines bei ihm drin. Böses, negativ, Neid, Missgunst. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Wir sagen in der Welt, der Mensch ist geknickt, oder? Sünde knickt Menschen. Menschen werden belastet oder belasten sich selber mit Sünde. Und die gehen regelrecht geknickt. Und hier ist der Kain so belastet mit seinen Gedanken von Neid und Missgunst gegenüber seinem Bruder, dass er schon geknickt geht. Er kann gar nicht aufrecht schauen. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist oder recht tust oder gerecht bist, wenn du den rechten Weg gehst, wenn du das Rechte tun willst? Das bedeutet fromm. Fromm ist ein Wort, das, soweit ich weiß, Luther gefunden oder erfunden hat. Es ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Die Sünde hat Lust, hat Verlangen in und durch uns zu sündigen. Der Teufel ist die Sünde und er sündigt gern. Und er tut es gern in und durch uns, befriedigt sich selber damit und zerstört unser Leben. Warum sollten wir das zulassen, dass der Teufel sich freut? Aber da wollte ich nicht hin. Hier steht, du aber herrsche über die Sünde. Hier haben wir die Situation. Gott spricht ins Gewissen, sagt Kain, du bist dabei, etwas Schreckliches zu tun. Er sagt das hier nicht deutlich, aber Kain weiß ganz genau, was er meint. Du hast es vor, deinen Bruder umzubringen. Du planst, deinen Bruder zu töten und das ist Mord. Und er fordert ihn heraus. Und es passiert das, womit Paulus später selber Probleme hat. Wenn er sagt, ich will das Rechte tun, schaff's dann aber nicht und tue das Falsche. Paulus ringt auch damit. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Gott hat das gerade gesagt. Er lässt sich überhaupt nicht ermahnen, zurechtweisen, helfen. Lass uns aufs Feld gehen. Was er da machen wollte, wissen wir doch ganz genau, oder? Gott spricht mit ihm, er ignoriert Gott und tut das Böse, was er in seinem Herzen hat. Kennt ihr das? Ich kenne das gut. Ich habe dadurch mein Leben zerstört und das Leben von anderen Menschen. Das ist das Problem hier. Und es ist von Anfang an so. Und aus diesem Grund, das ist Teil des Textes heute Abend, will Gott in uns herrschen. Warum? Damit die Sünde nicht in uns herrscht. Aber bis er uns da hat, dass wir sagen, Herr, herrsche du in mir. Dann die Herrschaft Gottes bringt Freiheit, Harmonie, Freude und Kraft in mein Leben hinein. Und aus diesem Grund muss Gott uns überzeugen, dass wir nicht in der Lage sind, das Rechte zu tun, auch wenn wir es wollen. Wir schaffen es nicht. Und dazu hat er uns das Gesetz gegeben. Dazu sind diese 10 Worte, die sind 10 Gesetze geschrieben worden. Nicht, damit wir sie halten, sondern damit wir begreifen, dass wir sie niemals halten können. Und Jesus selbst sagt, hast du einmal ein Gesetz gebrochen, dann hast du alles gebrochen, die ganzen Gebote und alle 10 Gebote und alles, was die Propheten gelehrt haben. Einmal eine Sünde, bist du eine Sünde, bist du in ganzer Sünde. Gott hat jetzt sein Volk hier am Berg Horeb und will mit seinem Volk rechten. Er möchte gern, dass sie begreifen, dass das, was sie hier gesagt haben, mag es noch so nett sein und gut klingen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Dass sie das niemals schaffen können. Manchmal ringt er sehr lange mit uns, damit wir das begreifen. Denn das ist eigentlich Zerbruch, oder? Wenn wir zugeben müssen, dass wir Versager sind und dass wir nur fähig sind, das Böse zu tun, ohne ihm. Also spricht Gott zu seinem Volk in seine Not. Wie gesagt, bei Adam und Eva bereits schon, hatte Gott seine Ordnung in ihren Herzen geschrieben. Das genügte aber nicht. Es müssten auf steinerne Tafeln geschrieben werden, damit sie es kapieren. Sie müssten einen Maßstab haben, das niedergeschrieben ist. Dann im Unsichtbaren, in meinem Herzen, das ist eins. Aber wenn es Wort für Wort aufgeschrieben wird, dann habe ich einen Maßstab, woran ich mich messen kann und darf. Dass aber Gott von Anfang an gesprochen hat, noch bevor er diese 10 Gebote oder diese 10 Worte gibt, lesen wir in Hiob interessante Worte. Die haben wir heute Morgen gelesen und es haben mich so viele darauf angesprochen nach dem Gottesdienst, dass ich gedacht habe, wir lesen sie heute Abend nochmal. Hiob hat 3 Freunde. Und er hat 3 Freunde, die eigentlich nur Mist reden. Fromm bis zum geht nicht mehr, aber ungeistlich. Sie gebrauchen die Ordnung und Gesetze Gottes, aber missbrauchen sie. Sie geben Hiob ein falsches Bild von Gott. Und so, dass Gott am Ende von sie fordert, alle 3, dass sie Opfer bringen, weil sie sich versündigt haben mit ihren frommen Gelaber an Hiob. Hast du das schon mal erlebt? Dass letzten Endes Menschen zu dir kommen und dich mit dem Wort Gottes totschlagen? Das gibt's oft. Es gibt auch oft leider von der Kanzel, dass Menschen einfach ein schlechtes Gewissen gemacht wird und dass sie aus diesem schlechtes Gewissen heraus gezwungen werden, sogar zu geben. Es gibt eine Kirche, die es eigentlich als Prinzip hat. Den Menschen zu zeigen, dass sie Sünder sind und dann zu bitten, dass sie geben, um sie, damit sie sich selbst loskaufen von ihren Sünden. Es gibt diese drei, die eigentlich nicht sehr inspiriert das Wort Gottes ausgelegt haben. Und das sind die Freunde von Eliphas. Es gibt aber der vierte, Eliphas und seine zwei Freunde, es gibt aber der vierte und er heißt Elihu. Und Elihu fängt an zu predigen oder mit Hiob zu reden, ihm zu trösten, mit ihm oder ihm das zu bringen, was Gott ihm eigentlich sagen wollte, nachdem die anderen mit Hiob fertig waren. Und wir lesen ab Vers 14 von Kapitel 33. Das ist, was Elihu bringt Licht ins Ganze hinein. Elihu sagt zu Hiob, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man's nicht. Gott hat viele Weise, wie er mit den Menschen spricht. Nur wir achten nicht darauf. Unsere Augen, unsere Ohren sind verschlossen. Im Traum und im Nachgesicht. Wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, spricht Gott zu den Menschen. Da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinen Vorhaben abwende. Warum tut er das? Um den Menschen zur Umkehr zu bringen. Deswegen spricht Gott. Und er spricht klare Worte, er lässt uns nicht schlafen, nicht um uns zu quälen, sondern um uns zu bewahren, um uns zu warnen. Damit er den Menschen von seinen Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge, den Stolz zu zerbrechen. Und was ist Stolz? Worauf begründet sich denn Stolz? Auf Selbstgerechtigkeit, oder? Und bewahre seine Seele vor den Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. Auch warnt er ihn auf eine andere Weise jetzt, nicht nur durch Traum oder Nachgesicht, durch Schmerzen. Wir leiden nicht immer, weil wir gesündigt haben. Aber es kommt vor, dass Gott unsere Krankheit und Schmerz dazu gebrauchen möchte, dass wir auf bestimmte Dinge aufmerksam werden. Das schon. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern. Und richtet ihn sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt. Und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man's nicht ansehen kann. Und seine Knochen stehen heraus, dass mein Lieber wegsieht. Wen meint wohl hier unser Freund Elihu? Wem hat er dann vor sich? Den Hiob, oder? Und das bewegt ihn. Ich bin davon überzeugt, dass Elihu für Hiob mitempfunden hat. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, ein aus tausend kundzutun den Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösgeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten und der wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird den Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt. Und das Recht verkehrt. Aber es ist mir nicht vergolten worden. Das ist Gnade hier. Und unser Vater wurde, unser alle Vater Abraham, wurde gerecht. Wodurch? Nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Also Gnade ist im Alten Testament überall da. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden. Dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Also Gott hat immer gesprochen. Und man geht davon aus, dass Hiob einer der ersten Bücher der Bibel überhaupt. Man geht davon aus, dass es, die meisten Historiker und Theologen meinen, zur Zeit Abrahams geschrieben wurde, das Buch Hiob. Also das ist nicht hier Neues Testament. Und wie deutlich ist doch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wie Gott mit den Menschen ringt, in seine Not, in seine Krankheit, und ihm zu gewinnen, um ihm zu sich zu ziehen und dann was zu tun, nicht ihm zu bestrafen, sondern Gnade zu erweisen. Also Gott spricht auf verschiedene Weise, aber er spricht durch sein Wort, und zwar die 10 Gebote. Das sind die Worte, die uns gegeben wurden als Maßstab. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, wie ich meine Eltern oft genervt habe. Ich wollte immer wissen, ob ich gewachsen bin. Und meine Mutter hatte in der Küche an der Wand, genauso wie Gabi, meine Frau, für unsere Kinder, in der Küchentür war das, in der Türzarge drin, hatte sie so schön angemalt, Zentimeter für Zentimeter, und die Kinder haben sich dann immer hingestellt, und das war der rechte Maß. Das veränderte sich ja nie, ne? Das blieb bestehen, das war geschrieben, deutlich, ganz krass. Na, die Türzarge hat sich nicht bewegt, und die stellten sich dahin und fragten immer: Mama, bin ich denn gewachsen? Wir brauchen alle einen Maßstab, zu wissen, wer wir sind. Und das Neue Testament sagt uns: Bildet euch nicht ein, seid nicht leichtsinnig, seid nüchtern. Meint nicht, dass ihr mehr seid als dem, was ihr eigentlich in Wirklichkeit sind. Und was ist denn das? Was sind wir denn schon? Wenn David meint, dass er ein Wurm ist, wenn Paulus meint, dass er das größte Schwein ist, was jemals gelebt hat, wenn David meint, dass er ein Floh ist, und das genügt ihm nicht, und er geht weit und sagt: Nein, ich bin ein Floh auf dem Rücken eines Hundes. Ich bin gar nichts. Wir haben einen Gott, an dem wir uns messen können, und das ist unser Maßstab. Und aus diesem Grund, ich lese es euch, braucht ihr nicht aufschlagen, sagt er im Psalmen, ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinen heiligen Tempel und deinen Namen preisen, für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und deinen Wort herrlich gemacht über alles. Das ist die Luther-Übersetzung. In der King James steht: Du hast dein Wort erhoben über deinen Namen. Durch die Ordnung Gottes, durch diese 10 Worte Gottes, kann ich erkennen, wer ich bin oder wer ich nicht bin und wer Gott ist und wie er eigentlich ist. Dazu sind sie geschrieben, und darüber lesen wir. Paulus beschäftigt sich intensiv damit in seinem Brief an den Römern. Aber nicht nur an seinen Brief an den Römern, sondern an den Galatern. Lasst uns doch mal gucken, was Paulus zu den Geschwistern in Galatien sagt. Galater Kapitel 3, und wir lesen ab Vers 6. Galater 3, 6. Es geht ihm um Gerechtigkeit aus dem Glauben oder Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Okay? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Wenn mir der Glaube, mein Glaube, mein Vertrauen Gott gegenüber als Gerechtigkeit zugerechnet wird von Gott, dann kann ich doch das Gesetz vergessen, oder? Da bin ich gerecht durch Christus. Diesen Kampf, den muss ich mir nicht reintun, oder? Und das lehrt hier Paulus. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigen sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem Glauben Abraham, mit den Gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Die streben, das Gesetz zu halten, sind unter dem Fluch. Sie haben sich eine Last aufgebürdet, die sie nicht tragen können. Sie werden es niemals schaffen. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben, ist oder steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es nicht nur weiß, sondern tu. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird von Gott, ist offenbar. Das ist logisch. Denn der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus dem Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Deswegen starb er festgenagelt am Holz. Denn das Holz bedeutet Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter den Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, und setzt auch nichts dazu. Also, wenn du durch den Glauben gerecht geworden bist, weil du Gott vertraust und er dir anhand dieses Vertrauens Gerechtigkeit zugesprochen hat, brauchst du nichts mehr zu tun, um gerecht zu werden. Das ist das, was hier steht. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen als gelte es vielen, sondern es gilt einen und deinen Nachkommen, welcher ist Christus. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte wurde. Er bezieht sich jetzt auf Abraham. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben wurde, so wurde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen. Wozu sind diese 10 Worte, diese 10 Gebote geschrieben worden? Das ist hier die Frage. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen, hinzu zu dem, was Gott vorher mit Adam und Eva tat, als er ihnen ins Gewissen sprach, als er ihnen das Gesetz ins Herz geschrieben hat. Nachdem er mit Kain geredet hatte. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, denn die Verheißung gilt, und zwar es ist von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. Wie ist denn das Gesetz gegen Gottes Verheißung? Das sei ferne. Denn nur, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit der Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde, denen, die da glauben. In Römer schreibt Paulus, wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt er denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich begreife durch dem Gesetz, dass ich ein Versager bin und dass ich nicht in der Lage bin, von mir aus Gott jemals zu gefallen. Ich glaube, es ist in Jakobus. Jakobus sagt, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Wenn ein Bergarbeiter aus seiner Schacht herauskommt, schwarz von Kopf bis Fuß, sogar in den Ohren drin und in die Nase drin, die Zähne sind ja, ne, an den Rändern schwarz, es sitzt überall fest, in den Haaren, in den Schuhen drin, in den Stiefeln. Was macht er? Er geht zum Bad und guckt im Spiegel. Dem Moment, wo er im Spiegel guckt, sieht er, dass er ein Dreckschwein ist, oder? Er sieht, wie schmutzig er ist. Er erkennt, dass er unrein ist. Und dazu ist das Wort Gottes gegeben worden. Aber darunter, unter den Spiegel, ist doch immer ein Waschbecken, oder? Also ich rede jetzt hier wie mit Kindern. Seid mir nicht böse. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, solche Beispiele helfen mir meinem Leben lang. Ich vergesse die nie. Solche praktische, einfache Beispiele, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Der Spiegel ist nicht zum Waschen da. Wozu ist der Spiegel da? Damit ich erkenne, dass ich ein Dreckschwein bin. Dazu ist der Spiegel. Das ist die einzige Funktion, die es hat. Wenn ich in Waschbecken reingucke, sehe ich gar nichts, oder? Es sieht alles so weiß aus und rein, oder? Ich denke, ich bin durchgekommen. Bin doch ganz lieb und gut. Waschbecken ist wozu da? Zum Waschen, oder? Gott hat uns nicht nur einen Spiegel gegeben. Der Spiegel ist das alte Bund. Es zeigt uns, wozu wir in der Lage sind, was in uns steckt. Und dann im neuen Bund mit Jesus Christus hat er uns ein Waschbecken, ja, eine Badewanne. Paulus spricht von das Wasserbad des Wortes Gottes. Das Wort Gottes reinigt uns. Jesus Blut ist ein Wasserbad. Das ist dieser Bad unter den Spiegel. Wie am Anfang gesagt, aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir verstehen, wozu Gott sein Volk diese Dinge sagt durch Mose. Kapitel 20 von 2. Mose. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin, das ist Gottes Name. Ich bin, der ich bin, und ich verändere mich nicht. Aber er sagt, ich bin der Herr. Wie am Anfang gesagt, es gibt einen Weg, und nur einen Weg zum siegreichen Leben. Es gibt nur einen Weg zur Erlösung, es gibt aber auch nur einen Weg zur Freiheit. Und das ist, wenn ich es zulasse, dass Gott mit seiner Ordnung, in mir herrscht. Und deswegen sagt er, ich bin der Herr. Und wo der Herr ist, herrscht Ordnung. Warum? Weil der Herr ein Herrscher ist. Er ist ein guter Herrscher. Wir könnten genauso vom Psalm 23 sagen, der Herr, der Herrscher, der herrliche Herrscher, mein Hirte. Oder? Psalm 8. Damit wir sehen, wie wichtig das ist, dass Gott sich in unser Leben durch seine Ordnung, durch seine Gebote als Herrscher offenbart. Hier im Psalm 8 geht es über die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, in der gesamten Schöpfung. Und David schreibt, Herr, unser Herrscher. Herr und Herrscher haben dieselbe Wurzel, oder? Und Herrlichkeit hat auch dieselbe Wurzel, die Grundlage ist genau dieselbe. Herr, das Wort Herr. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der Jungen, Kinder und Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, also wenn ich dich sehe in den Sternen, in den Himmeln, den ich nicht erforschen kann, der mein Vermögen, meine Fähigkeit zu denken springt, ich kann es nicht begreifen, diese Unendlichkeit. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Und dann kommt er hier vom Universum, das ist interessant, von dieser Grenzenlosigkeit, von die Größe des Weltalls, kommt er zu den Menschen und schaut sich den Menschen. Der Mensch ist auf der am anderen Ende der Skala, oder? Wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter den Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in alle Welt. Also das ist hier die Einleitung zu den Ordnungen Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist hier auch ganz wichtig, jetzt zum Schluss. Für wem sind diese Ordnung geschrieben? Für die Welt, für Menschen in der Welt oder für uns Christen? Das wird ganz klar hier im Text. Wenn es für alle Welt gewesen wäre, hätte er hier geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der dich geschaffen hat. Er sagt es aber nicht. Die Ordnung Gottes werden oft missbraucht. Die Ordnung Gottes sind nicht für meinen Nachbar, der mit seiner Nachbarin schläft. Die sind auch nicht für unser Bundeskanzler. Er kennt sie nicht an. Für ihn gelten sie nicht. Ich darf sie auch bei ihm nicht anwenden. Sie sind gar nicht für die Welt geschrieben, diese Ordnung. Die sind für Gottes Kinder geschrieben worden. Deswegen sagt er, der dich aus Ägyptenland, das sind für diejenigen, die erlöst sind, die aus Ägypten kommen, das sind die Erlösten des Herrn. Das ist für sein Volk. Diese Worte sind für uns geschrieben, damit wir erkennen und sehen, dass wir unsere Grenzen haben, dass wir in alle Demut zu Gott kommen und sagen, wir schaffen es nicht mit Paulus. Und Paulus sagt das an den Römern, ich mache jetzt Schluss, einige sind schon abgehauen. Ich hoffe nicht anhand des Wortes. Ich gehe davon aus, dass es etwas mit der Urzeit zu tun hat und aus diesem Grund werde ich gleich Schluss machen. Aber ich will euch noch 2 Minuten quälen. Und zwar, Paulus schreibt diese sehr bekannte und sehr bekannte Worte. Er ringt hier mit dem Gesetz und sein Gewissen. Paulus schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in mein Fleisch, das ist Kapitel 7 von Römer, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich genauso wenig. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Mir überlegt, wer das hier gewesen ist, der Größte unter den Jüngern, oder? Paulus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Ein Mann mit mehr Vollmacht als Paulus gab es überhaupt gar nicht. Guck mal, wie offen er redet über seine persönlichen Probleme, seine Unzulänglichkeiten. Das ist der Paulus, der sagte, wenn es einen Sünder gibt, dann bin ich der Erste unter alle Sünder. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Diese Erkenntnisse kommen aus den 10 Geboten. Und er zitiert sich hier immer wieder in Römer. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann schreit er in Vers 24, O ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist das, was die 10 Gebote, diese Ordnung, diese 10 Worte Gottes ihm vermitteln. Diese Überzeugung erzeugen die Gebote, die Ordnung Gottes erzeugen diese Erkenntnis in Paulus. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott, sagt er, durch Jesus Christus, unser Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt des Gesetzes Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Dann sagt er uns in Vers 14 vom Kapitel 8, denn welche der Geist Gottes treibt, das sind die Kinder Gottes. Das heißt, diejenigen, die aus Gnade getrieben werden, diejenigen, die erkannt haben, ich selber kann es nicht, ich brauche Gnade. Und wer von Gnade getrieben ist, der ist getrieben von die Kraft des Heiligen Geistes. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, wie durchs Gesetz, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zu Herrlichkeit erhoben werden. Das ist also Sinn und Ziel der 10 Gebote, diese 10 Worte Gottes, dass wir begreifen, dass wir es nicht schaffen, damit wir mit Paulus zu Gott schreien, o elender Mensch, dass ich bin. Wer wird mich erlösen? Und wir werden das erleben, was Hiob hörte durch Elihu, dass Gott Gnade schenkt und dass Gott den Gnade erweist, der begriffen hat, dass er es nicht verdient hat. Dazu sind die Ordnung Gottes geschrieben. Wir danken dir, Vater, dafür, dass wir das nicht bekommen haben, was wir verdient haben. Du hast uns so beschenkt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du bist so geduldig. Du bist voller Güte und du vergibst gern. Wir bitten dich, Herr, dass wir das begreifen, dass wir uns an dein Wort messen und begreifen, dass wir eigentlich zum Tode Verurteilte sind. Wir danken aber, dass du uns freigesprochen hast. Jesus, dass du in deinen Bund uns zur Gerechtigkeit geworden bist, damit wir frei sind. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.